Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
Ganz ehrlich, warum mache ich das eigentlich? Wie soll ich das jemals schaffen? Ja, das Studentinnenleben stellt sich jeder als eine der schönsten Zeiten im Leben vor. Das Klischee von Party und ein bisschen Studieren erfüllt dabei die Realität nicht wirklich.
Die Carina und ich, die Kathi, sprechen heute über die Herausforderungen des berufsbegleiteten Studierens. Gemeinsam mit Herrn Goller wollen wir aufzeigen, wie es möglich ist, die Gratwanderung zwischen akademischer Eleganz und stabiler psychischer Gesundheit zu schaffen. Ja, grüß euch und schön, dass du dir unsere Podcast-Folge vom Team Most Wanted anhörst. Für alle, die heute das erste Mal diesen Podcast hören, wir studieren Produktmarketing und Projektmanagement an der FH Wiener Neustadt, Campus Wieselburg. In unserem letzten Studienjahr dürfen wir einen Projektauftrag aus der Wirtschaft abwickeln. Dabei haben wir die Aufgabe, für die Liederregion Tourismusverband Moststraße ein Marketingkonzept für die Mostbirne zu erarbeiten. Möchtest du mehr zur Mostbirne und dem Projekt selbst erfahren, dann hör gern in die Episode von Paradise rein. Die haben nämlich den gleichen Auftrag wie wir und liefern dabei brisante Einblicke in das Mostviertel.
Im Gegensatz dazu beschäftigen wir uns heute mit dem Thema psychischer Gesundheit im Studium. Wir sind nämlich der Meinung, dass psychische Probleme und Herausforderungen im Studium nicht mit vorgehaltener Hand besprochen werden dürfen, sondern auch Inside Campus Wieselburg soll darüber offen gesprochen werden können. Deswegen möchten wir uns heute diesem Thema widmen und die Chance und die Plattform nutzen, um gemeinsam mit unserem eingeladenen Experten ja transparent über Herausforderungen im Studienalltag zu sprechen und Tipps und Tricks zu sammeln, wie es möglich ist, Ausgleich im Studentinnenleben zu schaffen.
Ja, bevor wir aber in das Thema reinstarten, folgender Hinweis. Es werden in dieser Episode unter anderem psychische Probleme thematisiert. Wenn du auf solche Themen sensibel reagierst, hör dir die Episode vielleicht lieber mit einer vertrauten Person an, mit der du die Folge auch unterbrechen kannst, um dich über das Gehörte zu unterhalten. Wenn es dir nicht gut geht, du einen Rat oder einfach ein offenes Ohr brauchst, Hilfe in Krisensituationen findest du beispielsweise bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142.
Herr Goller, danke, dass Sie heute gekommen sind und sich Zeit für uns nehmen. Sie waren ja selbst mehrere Jahre lang ein Student und stehen auch heute allen Teams im Projektjahr zur Seite. Sie haben einerseits Psychologie studiert und andererseits haben Sie durch Ihren beruflichen Werdegang einige Erfahrungswerte und Erkenntnisse in diesem Bereich gesammelt. Wir Studierende kennen Sie ja vor allem durch die Coaching-Gespräche im Projektjahr. Wie würden Sie selbst Ihren Aufgabenbereich im Projektjahr einer externen Person beschreiben?
Vielen Dank für die Einladung. Und einen wunderschönen guten Tag an euch alle. Meine Aufgabe im Projektjahr ist es, dass ich die Studierenden in ihren Projekten begleite hinsichtlich Sachen wie Teampflege, wie Kommunikation im Team, aber auch sowas wie Erwartungen gegenüber den Koordinatorinnen, die den Teams zur Seite gestellt sind, aber auch Erwartungen gegenüber den Auftraggebern.
Ja, und mit welchen Herausforderungen kommen da die StudentInnen hauptsächlich zu Ihnen oder vielleicht auch die KoordinatorInnen?
Hauptsächlich geht es um Themen einer belasteten Arbeitsatmosphäre, dass man irgendwie merkt, man kann nicht mehr so gut im Team zusammenarbeiten, wie es vielleicht schon mal war. Bis hin zu Konflikten, die sich im Team dann auch direkt ergeben. Geht aber auch um den Umgang mit unerwarteten Situationen, mit Veränderungen im Projektauftrag oder im eigenen Leben und im Studienumfeld und generell aber auch viel mehr langsam um dieses Spannungsfeld zwischen Studium, Beruf und Privatleben.
Leitet schon sehr gut zum nächsten Thema über. Die Empfehlung seitens der FH ist ja, nicht mehr als Teilzeit beschäftigt, neben dem Studium zu arbeiten. Wir haben da beispielsweise eine große Diversität von Arbeitsmodellen bzw. auch Lebenssituationen im Jahrgang. Sei es da jetzt die Mutter mit Kleinkind oder der Vollzeitberufstätige bis hin zu dem oder der Selbsterhalterstipendiumsbezieherin. Ja, dadurch entsteht auch gerne der Trugschluss, wenn jemand so wenig oder auch viele Stunden neben dem Studium arbeitet, wie kann es sein, dass jemand besser oder schlechter alles eben das ganze Leben und Studium auf die Reihe bekommt. Was denken Sie über das bewusste bzw. auch vermutlich unbewusste Vergleichen, vor allem zwischen uns Studierenden?
Ganz grundsätzlich sind wir Menschen ja mal soziale Wesen und damit ist ein sozialer Vergleich auch was ganz Normales. Das ist gar nicht mal nur auf Studierende bezogen, sondern das haben wir immer und überall in jeder Lebenslage und in jeder Lebenssituation. Wir vergleichen uns gerne mit anderen Menschen auch, damit wir wissen, wo stehen wir denn im Vergleich eben zu bestimmten Gruppen, weil Menschen eben grundsätzlich nicht in einem Vakuum existieren, sondern immer in einem sozialen Netz. Das heißt, das ist im Wesentlichen eine sehr, sehr normale Vorgehensweise, die wir da haben für das Ganze. Und das bedeutet jetzt nicht, dass da irgendwas falsch ist am sozialen Vergleich.
Glauben Sie, dass generell so die Belastungsgrenze bei den Menschen unterschiedlich ist oder welche Faktoren spielen denn da auch rein?
Das ist definitiv so. Die Belastungsgrenze ist was sehr, sehr Individuelles. Das ist mal von Mensch zu Mensch verschieden, weil wir unterschiedlich mit verschiedenen Stressoren umgehen. Wir haben eine unterschiedliche Veranlagung, was Umgang mit Stress angeht. Wir haben aber auch unterschiedliche Lernerfahrungen gemacht. Wir haben unterschiedliche Dinge gelernt bekommen durch Erziehung, durchs Elternhaus, durch die Schule. Aber auch innerhalb des ein und derselben Menschen haben wir eine Veränderung im zeitlichen Verlauf des Lebens. Wenn Sie sich zurückerinnern, wenn Sie zum Beispiel Matura gemacht haben, dann war das ja wahrscheinlich die ultimative Stresssituation und so viel Stress hatten Sie noch nie in Ihrem Leben. Aber dann kommt die nächste Situation, bei mir war das dann die Diplomarbeit zum Beispiel, dann kam die Dissertation und damit wächst man ja auch immer mehr hinein und weitet seine Belastungsgrenze ja auch immer ein bisschen aus. Und ganz grundsätzlich schwankt diese Belastungsgrenze ja auch, wie man selber gerade aufgestellt ist. Denken Sie mal daran, wie Ihre Belastungsgrenze gesetzt ist vor dem Urlaub, also kurz bevor Sie in den Urlaub fahren, und wie es dann danach ist, wenn Sie mal 2 Wochen weggekommen sind.
Oder auch vor dem Studium und dann nach dem Studium, kann ich mir vorstellen.
Oder das.
Haben Sie Tipps oder Tricks, wie man denn diese individuelle Resilienz, wie man es auch nennt, beeinflussen kann oder auch stärken?
Nachdem der Umgang mit Belastungen so unterschiedlich ist, gibt es da wenig allgemeingültige Ratschläge. Ich habe es mal versucht, so ein bisschen zu fassen auf eine größere Nenner. Man sollte mal grundsätzlich davon ausgehen, dass eine Akzeptanz gegenüber der eigenen Situation da ist. Also dass ein Scheitern, ein Rückschlag nicht direkt als Versagen interpretiert wird, nicht als ein persönlicher Fehlschlag und man hat da jetzt selbst was falsch gemacht, sondern dass man mal grundsätzlich mit einer Akzeptanz an diese Situation herangeht, gleichzeitig aber auch mit einer Akzeptanz von Veränderung. Weil das ist das Leben nun mal, es verändert sich immer alles stetig, was aber auch wieder Chancen für Positives eröffnet, weil Dinge können sich ja auch zum Positiven verändern. Ganz grundsätzlich ist es sehr empfehlenswert, Selbstfürsorge zu betreiben. Also sich immer zu fragen, wie ist denn mein inneres Team gerade aufgestellt? Welche Seiten an mir, in mir gibt es denn, die in gewissen Situationen etwas Unterschiedliches von mir wollen? Und gerade in stressigen Situationen das bewusste Innehalten und das bewusste Machen von Pausen. Wir haben ein bisschen die Angewohnheit, dass wir, wenn wir arbeiten sollten, denken wir uns, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf und ich möchte eigentlich was anderes machen. Wenn wir dann was anderes machen, denken wir uns aber, ja, eigentlich sollte ich aber gerade arbeiten. Das heißt, wir schaffen eigentlich in keiner der beiden Situationen das, was wir gerade tun sollten. Mhm. Das heißt, da geht es sehr stark um ein bewusstes Nehmen von Auszeiten und in diesen Auszeiten dann durchaus mal ein bisschen Inventur zu machen. Was läuft denn eigentlich gerade gut? Wir fokussieren ja immer sehr stark auf das, was gerade nicht funktioniert, auf das, woran wir gerade scheitern. Aber es gelingen ja auch im Kleinen eigentlich sehr, sehr viele Dinge stetig im eigenen Leben. Und auch von dieser Inschau kann man dann auch mal sich die Frage stellen, was habe ich denn eigentlich schon alles geschafft? War ich vielleicht schon mal in einer ähnlichen belastenden Situation? Und wie habe ich das denn damals geschafft? Wie bin ich denn damals mit dieser Situation umgegangen? Was hat mir genutzt? Was kann ich vielleicht auch jetzt wieder nutzen?
Sehr spannend, weil, wie Sie schon gesagt haben, Studieren ist ja eigentlich nur ein kleiner Bestandteil unser aller Leben, sagen wir es mal so. Und welche externen Themen oder Ereignisse nennen da eben die Studierenden häufig, welche eben diese Leistungsfähigkeit oder vielleicht sogar eine psychische Gesundheit im Studium beeinträchtigt?
Eben genau dieses Spannungsfeld zwischen das Studium auf der einen Seite, dem Beruf, der mittlerweile ja auch vermehrt bei Studierenden dazukommt, und aber auch dem Privatleben, also alles, was in der Familie los ist, im Freundeskreis, in der Beziehung, im ganzen sozialen Netz, in dem man sich bewegt. Und die große Herausforderung ist da vor allem das Energie- und Zeitmanagement. Also wie kriege ich denn das allein zeitlich irgendwie auf die Reihe, aber wie manage ich auch meine Energie für das Ganze? Wie kann ich denn jedem dieser Lebensbereiche die Energie zukommen lassen, die ich da auch wirklich umsetzen möchte? Was weiters dazu kommt, sind dann mehr so ein bisschen die diffuseren Probleme, was so allgemein die Lage der Welt angeht. Also eine erlebte politische Polarisierung zum Beispiel, wirtschaftliche Unsicherheit, mit der wir uns gerade konfrontiert sehen und auch etwas einen pessimistischen Ausblick auf die Welt, wie sie sich entwickelt und wie es in Zukunft sein wird. Das spielt natürlich als Stressoren sehr, sehr stark auch mit hinein, gerade in einer Zeit, wo man noch im Studium ist, wo solche Zukunftsfragen sehr, sehr stark gestellt werden. Auch, wo möchte ich hingehen, was möchte ich zukünftig beruflich machen, wie wird es mir dabei gehen?
Ja, grundsätzlich ist es ja auch ein großes Thema, überhaupt einmal darüber zu sprechen, dass es einem nicht gut geht oder die eigene Belastungsgrenze erreicht ist. Und dabei auch zu sehen oder zu akzeptieren, dass es eine Stärke ist, Schwäche zuzugeben und mit Freundinnen, Familie oder Studiumskollegen darüber zu sprechen. Das ist jetzt einfach gesagt, aber das Tun ist oft nochmal ein anderes Kapitel und ein recht großer Brocken, der überwunden werden muss. Und dieses Akzeptieren davon, dass auch ich selbst ein Teil des Problems sein könnte und nur ich selbst dadurch auch eine Veränderung bewirken kann, ist ein schwieriges Eingeständnis. Welchen Tipp oder Rat würden Sie denn da einer Person geben, die sich Hilfe suchen möchte?
Sie sagen schon so richtig, das ist ein schwieriges Thema. Dass man gesteht sich selber nicht so unbedingt gerne Fehler ein. Man hat mitunter vielleicht auch eine Scheu, Hilfe in Anspruch zu nehmen, bzw. nach Hilfe zu fragen. Das sind aber genau die Punkte, wo der Ansatzpunkt ist für das. Ja? Also ein Austausch in Sozialen. Das kann im Freundeskreis sein, das kann mit den Kolleginnen und Kollegen im Studium sein. Das hilft schon mal, damit man zumindest mal einen Austausch auf der Peer-Ebene hat und auch mal weiß, dass man mit manchen Problemen vielleicht auch gar nicht alleine ist. Und generell wäre der nächste Schritt dann auch das Aufsuchen von Hilfe und sich auch die Scheu abzulegen, nach Hilfe zu fragen. Auch dafür sind wir nicht unbedingt gut ausgestattet, was das angeht, weil nach Hilfe fragen ja auch immer gleichzeitig so die Aura von einem Fehlschlag hat. So, ich komme jetzt nicht alleine klar, ich muss jetzt jemanden mit zu Rate ziehen. Aber es gibt Angebote und es gibt mitunter ja auch sehr niederschwellige Angebote. Hilfe in Anspruch nehmen heißt ja nicht automatisch eine jahrelange Psychotherapie zu absolvieren, sondern es gibt ja auch Coaching-Angebote, Beratungsangebote, wo man in kleineren Gesprächen, in kleineren Einheiten einfach ein bisschen andere Perspektive auf ein Thema bekommen kann, sich einzelne Hilfestellungen suchen kann, einzelne Tipps und einzelne Techniken, mit denen man es probieren kann.
Bringt mir auch zu der anderen Seite. Es ist ja auch schwierig, wenn ich jetzt als gesunde psychische Person auf jemanden zugehen möchte, wenn ich sehe, da hat's was. Und ehrlich halt einfach mal zu fragen, hey, wie geht's dir wirklich und kann ich dir irgendwie helfen und ist wirklich alles okay? Paul Pizzerra hat das in einer Podcast-Folge von Katke sucht das Glück einmal so schön gesagt, das geht schon, ist das neue Hüfmer. Und wenn ich jetzt überlege, was da meine Studiumskolleginnen, wie oft die das so gesagt haben, da trat es mir ehrlich gesagt im Morgen um. Ja, natürlich spricht man ja gern in der Runde darüber, dass das viel Arbeit und alles unter einen Hut zu bringen, dass das schwierig ist. Und wenn dann jemand noch dazu erwähnt, dass er oder sie Schlaf oder Konzentration oder vielleicht sogar Motivationsprobleme hat, dann wird es schon ein bisschen kritischer. Bevor es überhaupt so weit kommt, an ich da zum Beispiel, beziehungsweise kann ich es überhaupt bemerken, dass eben meine körperlichen Probleme die Reaktion auf den Stress beziehungsweise vielleicht auch meine psychische Belastung sind?
Können das natürlich, ne? Das ist grundsätzlich mal möglich. Die Krux an der Sache ist aber, dass wenn wir in einer sehr stressigen Lage sind, wenn gerade sehr viel zusammenkommt, sehr viele persönliche Belastungen, dass wir das meistens erst zu spät merken, dass das Fass eigentlich schon voll ist. Wir Menschen haben eine ganz erstaunliche Fähigkeit der Adaptation, das heißt, wir gewöhnen uns sehr, sehr schnell an verschiedene Belastungsstufen und in den meisten Fällen baut sich Belastung ja auch nach und nach erst auf für das Ganze. Bis diese Grenze eben dann mal erreicht ist, kommt man diesen Weg dahin eigentlich gar nicht so stark mit. Deswegen wäre die Intervention mit der Rückschau, mit den Pausen einlegen, mit dem einfach mal draufschauen, was ist denn eigentlich gerade passiert die letzten Wochen und Monate, damit man so ein bisschen einen Wasserstand hat, wo stehe ich denn eigentlich gerade mit meinem eigenen Energielevel. Aber natürlich, gerade wenn es eine stressige Zeit ist, ist genau das, wofür man sich dann wieder keine Zeit nimmt, weil man müsste ja andere Dinge machen in der Zeit. Aber dieser Punkt ist sehr, sehr schwer zu erwischen und die meisten merken ihn auch erst, wenn es dann eigentlich schon nicht mehr geht, also wenn dann eigentlich schon das Fass am Überlaufen ist.
Ja, wie kann ich denn da als Freundin oder Studienkollegin am besten ja auch meine Hilfe anbieten?
Das ist mitunter gar nicht so leicht. Wir sind ja, wie gesagt, nicht so gut, Hilfe anzunehmen. Und auch eine angebotene Hilfe wird ja auch nicht immer angenommen. Was jetzt nicht bedeutet, dass man keine Hilfe mehr anbieten soll. Es ist immer sinnvoll, gerade in einem freundschaftlichen Kontext oder in einem Kollegenkontext, die Hand zu reichen zumindest, um das Angebot einfach mal zu machen. Und gerne auch ein konkretes Angebot im Sinne von, wir können uns gerne dann und dort mit das zusammensetzen. Das Angebot, das ja oft gemacht wird, ist, hey, wenn es was gibt, dann redest halt mit mir drüber. Das ist dann eine relativ große Hürde, das dann entsprechend anzunehmen. Also je konkreter so ein Angebot ist, desto eher wird das wahrscheinlich auch angenommen. Wenn man sowas bei einer Person anspricht, ist es auch sehr ratsam, da vorsichtig in der Wortwahl zu sein. Also mit der eigenen Wahrnehmung mehr zu arbeiten, dass man selber das Gefühl hat, ist vielleicht irgendwas nicht in Ordnung, die Person wirkt auf einen selber vielleicht gestresst oder ausgelaugter, damit das nicht so als eine harte Konfrontation kommt, weil auch mit der Konfrontation kommen wir ja wieder sehr, sehr schnell in dieses, da ist was falsch, da ist irgendein Versagen dahinter und so. Und ganz grundsätzlich muss man aber auch eine nicht angenommene Hilfe dann akzeptieren. Das heißt, man kann die Hand reichen, die Hand muss aber immer noch angenommen werden. Und da kann man andere Personen halt schlecht beeinflussen. Man kann sie auf dem Weg begleiten, den Weg gehen müssen sie am Ende aber immer noch selber.
Sind Sie dabei der Meinung, dass es Männern tendenziell schwerer fällt, nach Hilfe zu fragen, oder ist das aus Ihrer Sicht komplett geschlechterneutral?
Also wenn man sich das Klischee anschaut, sollte man das meinen. Ja? Das hat ja auch dann wieder sehr viel mit Sozialisierung zu tun und diese Geschlechterklischees kommen ja nicht von ungefähr. Das wird ja in vielen Bereichen so gelebt, so vorgelebt und auch so weitergegeben. Generell bei psychischen Problemen gibt es eine Gender-Komponente, rein was zum Beispiel die Verteilung angeht. Im Schnitt sind Frauen zum Beispiel doppelt so häufig von Angststörungen betroffen, Männer hingegen deutlich häufiger von sozialem Alkoholmissbrauch. Die Frage ist das jetzt wirklich eine grundlegende Genderfrage? Da wir vorher schon angesprochen haben, dass die Belastungsgrenze und die Interventionen sehr, sehr individuell sind, zieht sich das auch dort mit hinein. Da ist das Gender-Thema dann aber eigentlich mehr ein bisschen ein Überbegriff für das Ganze. Weil die grundlegenden Strategien, wie man an sowas herangeht, die sind von Person zu Person anders. Ich würde aber nicht automatisch sagen, die sind von Geschlecht zu Geschlecht automatisch anders, weil es ja auch sehr unterschiedliche Wege und Ansichten gibt, wie man seine eigene Geschlechtsidentität lebt.
Ich kann nochmal auch mit rein. Was würden Sie genau so eine Person, die vielleicht überlegt, die hat Probleme, weiß, sie sollte es ansprechen, aber dieser Mut dazu fehlt, was würden Sie so einer Person jetzt sagen, egal welchen Geschlecht sie oder er oder was auch immer sich dazu zugehörig fühlt?
Einen Weg zu suchen, sich mitzuteilen. Mitteilen bedeutet gar nicht unbedingt mal mit einer anderen Person, sondern das irgendwie zu Papier bringen, in einem Bild umsetzen, in einem Lied umsetzen, was auch immer, aber irgendwie ein Ventil dafür zu schaffen, weil das der erste Schritt sein kann, dass ich dann auch irgendwann bereit bin dazu, andere Menschen mit einzubeziehen, mir Hilfe zu suchen und dann entsprechend auch andere Ratschläge zu bekommen für das Ganze.
Ja, dieses Vergleichen von Karrieren oder generell den Höhepunkten im Leben, das findet ja zudem vermehrt auf Social-Media-Plattformen statt. Höher, schneller und weiter. Und dabei ist man natürlich immer eigentlich glücklich. Es ist kein Geheimnis, dass man sich über den Fremdwert, also die wir zum Beispiel durch Likes erhalten, einen gewissen Anteil seines oder ihres Selbstwertes eben bilden. Welche Herausforderungen, Probleme, aber auch vielleicht Chancen sehen Sie da bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen?
Das ist eine Frage, die kann ich wirklich nur aus der Außenperspektive beantworten. Einfach aus dem Grund, da ich nicht in der Art und Weise mit Social-Media aufgewachsen sind wie Sie oder wie viele andere Studierende. Das war zu meiner Zeit einfach noch nicht so das große Thema. Und ich bin bis heute auch kein großartiger Social-Media-Nutzer. Aber rein von der Außenperspektive ist Social Media natürlich in einem ein Fluch, aber im anderen auch ein Segen. Fangen wir mal mit dem Segen an. Man hat über Social Media größere Möglichkeiten, sich auszutauschen mit anderen, eben auch über solche Probleme. Also das soziale Netz wächst einfach sehr, sehr viel stärker dadurch an. Und man bekommt dadurch vielleicht auch eher das Gefühl, mit gewissen Problemstellungen nicht alleine zu sein. Was ja grundsätzlich schon mal das erste Problem ist, wenn man selber merkt, was funktioniert nicht, dass man das Gefühl hat, es geht nur einem selber so. Über Social Media kann man die Perspektive erweitern und merken, okay, es geht durchaus anderen Menschen auch noch so. Ich bin da nicht alleine in dieser Situation. Und eventuell gibt es ja auch die Möglichkeit, dass sich Vorbilder finden über Social Media im Umgang mit psychischen Problemen. Dass es eben Menschen gibt auf Social Media, die über das offen sprechen, die einen dann noch selber motivieren, selber diesen Schritt zu wagen, drüber zu sprechen. Das mal das, was auf der positiven Seite meines Erachtens zu verbuchen ist. Im Fluch hingegen geht es natürlich darum, dass der soziale Vergleich, wie Sie angesprochen haben, über Social Media nochmal sehr, sehr viel stärker wird. Also ich habe sehr viele Möglichkeiten, mich sozial zu vergleichen, im Wesentlichen mit dem Rest der Welt. Und da Social Media so funktioniert, wie es funktioniert, sind wir da auch sehr stark mit verkürzten, verknappten Inhalten konfrontiert. Social Media Beitrag ist ja so gemacht, dass er, gerade wenn er trendet, dass er eben sehr, sehr knackig ist. Und da gehen manchmal auch so ein bisschen die Grautöne, die Zwischentöne verloren. Es ist eben entweder das eine oder das andere, immer ganz klare Botschaften. Und über Dynamiken in Social Media kann natürlich auch sehr, sehr viel Druck aufgebaut werden, eben über diese Bilder, die man sieht. Wenn jetzt mein gesamtes Instagram-Reel nur daraus besteht, dass es allen anderen gut geht, erhöht es natürlich den Druck auch auf mich, weil es mir gerade irgendwie nicht so gut geht. Das ist auch da wieder diese soziale Vergleichsschiene, ist da definitiv ein Faktor, der das mitunter schwerer macht.
Wenn wir jetzt wieder zum Hilfesuchen kommen, im Studierendenalltag vor allem, wir haben ja eingehend, haben da schon erwähnt, dass es eben die telefonische Seelsorge gibt. Aber gibt es auch Seiten von der FH, Anlaufstellen, wo man sich eben melden kann oder Hilfe aussuchen kann, auch außerhalb des Coachings im Rahmen des Projektjahres?
Das Coaching ist natürlich grundsätzlich mal ein guter Anlaufpunkt dafür, aber auch im Gespräch mit den Koordinatorinnen kann da zumindest mal angefragt werden oder angemerkt werden, dass es da ein Problem gibt. Und man kann sich dann umschauen, okay, wie können wir das Problem lösen, wo kann man sich hinwenden. Das kann also relativ gut als mal eine erste Informationsquelle auch funktionieren. Darüber hinaus haben Sie ja auch die Möglichkeit, mit Ihrer Studierendenvertretung zu sprechen. Sie sind ja alle über die ÖH vertreten und auch dort gibt es ja Beratungsangebote, wo Sie zumindest einmal mit Ihrem Problem hinkommen können und Sie werden dann zumindest ein bisschen weiterverwiesen und es wird gesagt, okay, diese Möglichkeiten gibt es, dort kann man sich Hilfe suchen für diese und jene Fragestellung.
Und jetzt noch eine private und eher zum Schlussteil führende Frage: Wie schaffen Sie persönlich eben in Ihrem Leben Ausgleich oder Balance zwischen den verschiedenen Aufgaben?
Das ist durchaus was, was mir nicht immer gelingt, möchte ich mal voraussetzen. Ich bin aber in der sehr, sehr glücklichen Situation, dass ich eben ein soziales Netz habe, wo das gut funktioniert, wo ich weiß, wo ich mich hinwenden kann, wenn es mir nicht schlecht geht, aber auch wenn es mir gut geht. Also das ist gar nicht mal so stark aufgeteilt. Ebenfalls das große Glück, einen Job zu haben, der für mich natürlich stressig ist und mit Arbeit verbunden ist, das ist ganz klar, aber der auch sehr viel Gewinnbringendes hat, also wo ich sehr, sehr viel Selbstwirksamkeit erfahre und sehr, sehr viele schöne Erlebnisse habe, was natürlich das Stressige auch wieder ein bisschen ausgleicht. Und zu alleroberst bin ich in der sehr glücklichen Situation, eine unglaublich tolle Partnerin an meiner Seite zu haben, die da ein wunderbarer Ausgleich ist, wo ich weiß, ich kann Dinge besprechen, ich werde dort nicht beurteilt, sondern ich kann Dinge offen ansprechen und kann mit ihr dann auch für Ausgleich sorgen.
Das heißt, hier wäre auf jeden Fall auch ein Tipp, sich sowohl beruflich als auch sozial einfach mit Menschen und Dingen zu umgeben, die einem nicht nur Energie nehmen, sondern eben auch Energie zurückgeben.
Genau, da sind wir wieder bei dem Thema der Ressourcen, die wir vorher angesprochen haben. All das sind Ressourcen, das sind die Dinge, die wir Energie geben. Das kann eben ein Beruf sein, wo ich mich gut ausleben kann, wo ich gut angenommen werde. Es kann ein soziales Netz sein. Es kann aber auch ein starkes Hobby sein. Ja, wenn Sie was haben, wo Sie sich gut ausleben können, wo Sie Wirksamkeit erfahren, ist auch das eine Ressource. Und das zu wissen, dass es diese Ressourcen gibt, ist dann auch wieder ein Schritt hin zur Resilienz, weil das sollte dann entsprechend auch gepflegt werden.
Ja, zusammenfassend sind mir da jetzt ein paar Dinge ganz besonders in Erinnerung geblieben an Dingen und Tipps und Tricks, die Sie uns jetzt genannt haben. Zum einen wäre das eben, wenn man jemandem helfen möchte, ein konkretes Angebot zu machen, auf seine Wortwahl zu achten und wenn man selbst Hilfe braucht, aus diesem breiten Angebot, das es auch gibt, zu schöpfen und zu schauen, dass man da einfach das richtige Angebot für sich ganz persönlich findet. Und zum anderen auch, dass man auf seine Zeit und sein Energiemanagement achtet, dass man innehält ganz bewusst, ohne schlechtes Gewissen auch mal eine Pause macht, gerade wenn es ums Lernen oder die Bachelorarbeit geht in unserem Fall. Und dass man auch das Scheitern akzeptiert oder die Veränderung und sich selbst am Schopf nimmt und auch mal Selbstfürsorge ganz bewusst ausübt und den sozialen Austausch lebt und feiert. Gibt es da noch was, was Sie dem hinzufügen würden an wichtigsten Erkenntnissen? Oder war das halbwegs gut zusammengefasst, die allerwichtigsten Tipps und Tricks?
Das waren die allerwichtigsten Tipps und Tricks. Ganz grundsätzlich ist es so, Resilienz kann man üben. Das kann man auch im Kleinen üben. Also auch mit dem Umgang mit Alltagsstressoren kann man sich schon mal vorbereiten. Wie reagiere ich denn jetzt auf den verspäteten Zug, auf den Stau? Da kann man das schon mal so im Kleinen ein bisschen trainieren, damit man für die nächste größere Herausforderung gewappnet ist.
Ja, sehr schön. Ja, und auch positives Denken kann ja geübt werden, soweit ich weiß.
Das ist richtig.
Ja, sehr schön. Ja, dann danke nochmal für Ihre Zeit. Und wir wollen gerne nochmals betonen, jeder und jede ist es wert, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Und Hand aufs Herz, jeder ist sich das auch wirklich selbst schuldig, es anzusprechen, wenn es einem nicht gut geht oder sich einfach auch selbst um seine psychische Gesundheit zu kümmern. Und dafür haben wir jetzt tolle Tricks im Rucksack. Ja, man geht ja auch zum Hausarzt, wenn man verkühlt ist, oder zum Zahnarzt, wenn man Zahnschmerzen hat. Warum sollte man sich dann nicht auch Hilfe holen, wenn es einem psychisch nicht gut geht? Und das sollte auch ganz normal sein. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir heute den ein oder anderen Tipp geben konnten. Und danke, dass Sie heute hier waren, Herr Goller.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne heute auch euch auch andere Episoden vom Podcast an. Ja, schön, dass du zugehört hast. Und auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen kitschig ist, pass auf dich, denn du bist es allemal wert. Bitte, Baba.